NZZ Megaherz. Staffel 3. Besser schlafen. In dieser Staffel von NZZ Megaherz zum Thema Schlaf ging es immer mal wieder um schlechten Schlaf, also vor allem Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Und das ist auch ziemlich logisch, denn das betrifft sehr, sehr viele Menschen. Heute wollen wir uns aber mal mit einem sehr seltenen Schlafproblem befassen, nämlich mit der Narkolepsie, auch Schlafkrankheit oder Schlafsucht genannt. Die Narkolepsie ist nämlich eine einzigartige neurologische Erkrankung, die uns auch etwas darüber verraten kann, wie Schlaf und Wachsein eigentlich gesteuert wird. Simon Schreiner ist Oberarzt am Unispital Zürich. Er leitet die Abteilung Schlafmedizin an der Klinik für Neurologie und ist jetzt bei mir im Studio. Hallo, schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
Und ihr da draußen, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Jenny Rieger. Simon, Narkolepsie war mir jetzt vor der Recherche für diese Folge schon ein bisschen im Begriff. Also ich wusste vor allem, dass die Betroffenen tagsüber schläfrig sind und manchmal spontan einschlafen. Sehr viel mehr wusste ich aber nicht. Also kannst du vielleicht erstmal noch ein bisschen erklären, was ist Narkolepsie eigentlich?
Mhm. Ja, also da muss ich sagen, weißt du schon wesentlich mehr als wahrscheinlich viele andere. Mhm. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass dieses Krankheitsbild doch erstaunlich wenig gut bekannt ist. Ja, also wie du bereits einleitend schon gesagt hast, diese Erkrankung ist einzigartig. Die Betroffenen leiden an Tagesschläfrigkeit, gestörtem Nachtschlaf und eventuell noch besonderen Symptomen, die wir als Kataplexien bezeichnen.
Mhm. Kataplexien, das ist was genau?
Ja, also diese Kataplexien, das sind plötzliche Abnahmen der Muskelspannung. Also der Muskeltonus wird schlaff. Und das kann unterschiedlich stark ausgeprägt sein, äußert sich dann so zum Beispiel, dass der Kopf vielleicht ein bisschen herabsinkt, sich der Mund öffnet, die Zunge so ein bisschen verrutscht vielleicht. Es kann aber auch so ausgeprägt sein, dass die Arme und Beine davon betroffen sind, sodass dann auch zum Sturz kommt. Mhm. Und was noch speziell ist, das passiert also bei erhaltenem Bewusstsein und wird typischerweise ausgelöst, getriggert durch Emotionen, insbesondere positive Emotionen, am allermeisten Lachen.
Nach seinem Medizinstudium, unter anderem an der Charité Berlin und der New York University, ging Simon Schreiner in die Schweiz. Seit 2015 arbeitet er am Universitätsspital Zürich, das übrigens Heimat eines sehr wichtigen interdisziplinären Zentrums für Schlafmedizin ist. Seit 2023 ist er Oberarzt und leitet, wie gesagt, die Abteilung Schlafmedizin an der Klinik für Neurologie. Zu seinen Spezialgebieten gehören neurodegenerative Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer, bei denen, wie wir noch hören werden, Schlafprobleme auch eine wichtige Rolle spielen, und die Diagnostik und Therapie von Schlafwachstörungen, zu denen auch Narkolepsie gehört. Narkolepsie übrigens eine ziemlich krasse Krankheit, oder? Nach dem, was Simon bisher so erzählt hat, klingt das nicht nur unangenehm, sondern auch wahnsinnig gefährlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich, wenn ich einen Lachanfall habe, einfach in mich zusammenklappe. Also für die Betroffenen wahrscheinlich eine ziemlich einschneidende Diagnose.
Absolut, ja, das ist sicher richtig. Und also dieser Zusammenhang mit den Emotionen, oder das führt auch dazu, dass das manchmal dann, eben, meistens sind es positive Gefühle, ich sage auch mal so Hochgefühle, oder es ist auch beschrieben, dass das bei so Sachen wie Sport, extreme Sport vielleicht auch, dann Jagen oder sowas, oder auch beim Sex.
Ja, ja. Also da ist ein Gegenüber auch potenziell ein bisschen beleidigt vielleicht.
Genau, also das kann natürlich auch sozial zu Irritation führen, ja. Mhm. Vielleicht noch eine Bemerkung eben wegen dieser Tagesschläfrigkeit, oder? Ja. Das zeigt sich typischerweise so, dass die Betroffenen, gerade wenn es darum geht, längere Zeit mal wach und auch aufmerksam zu sein, oder besonders auch in monotonen Situationen, also irgendwo sitzen und etwas zuhören, in der Schulklasse oder später dann in der Uni oder in der Ausbildung zum Beruf oder im Arbeitsalltag, wenn man eigentlich so nicht aktiv in Bewegung ist, auch nicht selber aktiv etwas macht, sondern so zuhören und sich konzentrieren soll, das sind die schwierigsten Situationen. Da zeigt sich das dann am allermeisten.
Ja.
Und die Betroffenen schlafen dann auch oft ein, können sich dem dann nicht erwehren. Ja.
Ich bin auch selber häufig eigentlich von so Tagesschläfrigkeit geplagt, deswegen kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich kenne irgendwie so dieses Gefühl, so krampfhaft wach bleiben zu wollen in so fahrenden Fahrzeugen oder, mhm. oder auch früher in der Uni in Vorlesungen und sowas und Meetings, das ist schon ein Thema.
Mhm.
Wie ist das denn, wenn du mit Patienten zu tun hast, die zu dir kommen und vielleicht irgendwie noch nicht wissen, was los ist, wie geht's denen denn so?
Also es ist sehr unterschiedlich, aber ich sag jetzt mal, jemand, der die reine Form einer Narkolepsie hat, wo wirklich diese Schlaf-Wach-Störungen absolut im Vordergrund stehen, ja, da ist es schon so, dass die Symptome oft schon als gegeben akzeptiert werden mhm. und man mit dem so lebt. Mehr schlecht als recht. Oder? Das gibt einige, die sind ziemliche Künstler dann im Managen von diesen Symptomen bereits auch schon geworden irgendwie. Mhm. Und andere, ja, tun sich zum Teil doch sehr schwer. Da spielen natürlich auch solche Faktoren eine Rolle, wie auch, wann beginnt denn die Krankheit?
Mhm.
Also jemand, der das als Teenager zum Beispiel das bekommen hat,
mhm.
oder der wächst ja dann damit auf und kennt das gar nicht so anders. Oder das ist dann immer etwas anderes, verglichen mit jemandem, der das vielleicht bekommt im, ich sage mal, Mitte 20 und zu dieser Zeit vielleicht schon Familie und Beruf hat. Ja.
Wann bricht das denn typischerweise aus?
Ja, typischerweise eben im jugendlichen und jungen Erwachsenenalter, teilweise sogar auch schon im Kindesalter.
Mhm.
Und das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb das oft sehr spät erkannt wird. Also ein wirklich für mich immer wieder markantes und ja, überraschendes Element bei dieser Narkolepsie ist, wie lange es dauert, bis eine Diagnose gestellt werden
mhm.
kann. Also das beläuft sich auf viele Jahre. Ab Symptombeginn bis hin zu mehrere Jahrzehnte.
Oh, wow,
also wir
okay.
sehen immer wieder, dass auch jemand zu uns kommt, der ist vielleicht 30 oder 40 oder sogar noch älter
mhm.
und hat diese Symptome eigentlich, soweit er sich erinnern kann.
Mhm.
Und die Gründe für das sind sicherlich sehr vielfältig. Das hat aber eben auch damit zu tun, dass der Schalter sozusagen oder die Wahrnehmung, okay, das ist doch nicht normal, das ist eine Krankheit oder
mhm.
das könnte eine Krankheit sein, dass das entweder bei den Betroffenen oder aber auch beim Umfeld, aber auch bei gewissen Ärzten, die ja dann schon mal konsultiert werden mit den entsprechenden Problemen, dass der Schalter oft irgendwie nicht so umgelegt wird.
Mhm.
Ja.
Also auch, weil einige der Symptome, wie zum Beispiel Schläfrigkeit, das kann ja viele Gründe haben, also dass es einfach nicht so spezifisch ist.
Ganz genau, da mhm. hast du vollkommen recht. Also Tagesschläfrigkeit an und für sich ist nun wirklich ein sehr häufiges Symptom
mhm.
und die Ursachen dafür sind extrem vielfältig und die Narkolepsie ist bei weitem nicht die häufigste Ursache und drum braucht es eben meistens mehrere Anläufe und es muss auch natürlich auf der ärztlichen Seite jemand sein, der mit diesem Krankheitsbild irgendwie vertraut ist.
Ja.
Und es gibt eben auch noch die zwei Formen von der Narkolepsie.
Mhm.
Und nur die eine davon hat diese Kataplexien.
Mhm. Mit den Muskelerschaffungen.
Genau,
mhm.
diese Schwächeanfälle. Und ja, da kann man sich gut vorstellen, dass bei der Typ-2-Narkolepsie, also das ist die ohne die Kataplexien, dass das natürlich dann nochmal unauffälliger daherkommt,
ja.
oder?
Mhm.
Ja.
Und du hast gesagt, auch der Nachtschlaf ist gestört. In
ja.
welcher Form?
Also grundsätzlich kann man sagen, dass die Zustände Schlaf und Wachheit beide in sich etwas instabil sind. Die Tagesschläfrigkeit, oder das klar, das leuchtet nur jedem ein, wenn da so eine Einschlafattacke kommt, dass da einfach sich der Schlaf in diese Wachphase so reinzwängt.
Mhm.
Und bei den Kataplexien ist es auch so, dass das eigentlich ein Schlafelement ist. Wir haben ja verschiedene Schlafphasen,
mhm.
den REM-Schlaf und den Non-REM-Schlaf. Und der REM-Schlaf ist unter anderem dadurch charakterisiert, dass die Muskeln maximal entspannt sind. Oder? Und diese Kataplexien mit dieser Entspannung der Muskulatur im Wachzustand ist auch wahrscheinlich
mhm.
ein analoges Phänomen. Oder da kommt ein Element des REM-Schlafs so plötzlich mhm. in den Wachzustand hinein.
Wie lange dauern denn eigentlich diese Schlafattacken am Tag?
Ja, das ist insofern vielleicht noch interessant. Viele Narkolepsie-Betroffene können erholsame Powernaps machen.
Mhm.
Meistens müssen die sich nicht am Tag hinlegen und stundenlang schlafen, sondern das sind oft kurze, oft schon von alleine dann wieder aufhörende Powernaps tatsächlich,
mhm.
die dann auch erstmal dazu führen, dass die Person wieder wacher ist.
Mhm. Also so 20 Minuten oder so. Oder?
In dem Bereich, mhm. Ja. Mhm. Genau, das ist auch ein markanter Unterschied zu anderen Erkrankungen, die von der Narkolepsie abgegrenzt werden müssen, die wir auch in die gleiche Gruppe von Erkrankungen einordnen. Das sind halt die sogenannten zentral bedingten Hypersomnien, also Erkrankungen mit übermäßigem Schlaf, bei denen wir davon ausgehen, dass die Ursache im Gehirn liegt. Mhm. Und dort ist es so, dass tatsächlich auch die absolute Schlafmenge vermehrt ist. Oder? Die Grundstimmung dort ist eigentlich praktisch immer schlafen können und dennoch nicht erholt sein. Oder?
Mhm.
Ja. Bei der Narkolepsie eben ist es mehr so ein, wirklich so eine Instabilität. Und jetzt habe ich auf die Frage noch nicht geantwortet, was denn eigentlich das Problem in der Nacht ist. In der Nacht ist der Schlaf nicht so schön kontinuierlich, mhm. sondern es kommt immer wieder zu so, genau, zu Durchbrüchen von Wachheit. Aber auch die Schlafstadien, die wechseln relativ viel hin und her. Eine wesentliche Auffälligkeit beim Schlaf, bei der Narkolepsie, ist, dass der REM-Schlaf oft schon sehr früh auftritt.
Mhm.
Und der REM-Schlaf kommt ja normalerweise erst am Ende vom Schlafzyklus, also ich sage mal circa 90 Minuten vielleicht, mhm. nachdem wir eingeschlafen sind. Und generell kommt der REM-Schlaf dann ja vermehrt in der zweiten Nachthälfte. Und die Narkolepsie-Betroffenen, da beginnt die Schlafepisode häufig schon eigentlich mit einem REM-Schlaf.
Ah, okay.
Mhm. Ja, das ist außergewöhnlich. Und auch tagsüber, wenn diese Powernaps gemacht werden, dann tritt auch wahrscheinlich sehr oft REM-Schlaf auf. Also mhm. das ist wirklich etwas, was man so ja unter normalen Bedingungen nicht sieht. Und wir denken auch, dass das zu einer Reihe von anderen Symptomen führt rund um den Schlaf.
Mhm.
Also Traumbilder treten oft auf beim Einschlafen oder auch beim Aufwachen. Wir bezeichnen das sogar als Halluzinationen dann. Und es kommt auch gehäuft zu den sogenannten Schlaflähmungen. Das ist ja ein Phänomen, was auch in der gesunden Bevölkerung auftreten kann, also vereinzelt. Und das bedeutet eigentlich, dass man beim Einschlafen oder beim Aufwachen oder halt so zwischendurch, also während man kurz wach ist, am Körper noch gelähmt ist.
Mhm.
Und das kann dann sehr unangenehm sein. Ja, aber die Betroffenen selber bemerken oft einfach, dass der Schlaf nicht gleich erholsam ist und immer wieder unterbrochen.
Mhm. Was ist denn der Grund für Narkolepsie? Eben, wir wissen schon, das ist was Neurologisches, aber wie genau, was steckt da dahinter?
Also bei der Narkolepsie, und ich beziehe mich jetzt da mal auf die Typ 1 Narkolepsie mit den Kataplexien, ist eben das Besondere, dass wir wissen, dass dort ein Mangel vorliegt von einem Botenstoff. Dieser Botenstoff heißt Orexin mhm. oder auch Hypokretin, der hat zwei verschiedene Namen.
Okay. Mhm.
Und dieser Botenstoff spielt eine sehr wichtige Rolle in der Regulation von mehreren Körperprozessen, vornehmlich aber auch Schlaf und Wachheit. Und bei der Narkolepsie Typ 1 kommt es zu einem Untergang von den Nervenzellen, die diesen Botenstoff herstellen. Die liegen da im Hypothalamus, das ist so eine zentrale Region im Gehirn, die eine ganz wichtige Rolle hat bei der Regulation von Schlaf und Wachheit. Das Orexin ist selber ein kleiner Wachmacher, sage ich mal, im Gehirn. Was es aber auch macht, ist, dass es so die anderen wachmachenden Botenstoffe ein bisschen wie noch zusätzlich steuert.
Mhm. Also, okay, es ist wie so ein Dirigent irgendwie.
Genau, genau. Also die Rolle ist noch so ein bisschen übergeordnet auch.
Mhm.
Und das ist insofern auch interessant, weil dieses orexinerge System dadurch natürlich auch ein Target ist für Behandlungen.
Also gibt es schon Medikamente, die da ansetzen?
Ja, das kann man so sagen. Mhm. Und zwar tatsächlich so ein bisschen in beide Richtungen. Also bei der Narkolepsie ist es so, wir behandeln das heutzutage mit Stimulantien, also mit wachmachenden Medikamenten einerseits. Und andererseits gibt es auch Therapien, die sich gegen diesen gestörten Nachtschlaf richten. Das sind starke Schlafmittel, sage ich jetzt mal so. Und parallel hat man aber natürlich auch versucht, das Problem noch ein bisschen gezielter anzugehen, indem man versucht, die direkte Wirkung dieses Orexins wiederherzustellen. Und da gibt es jetzt Medikamente, die wie das Orexin wirken. Und die sind jetzt in den letzten Phasen der Arzneimittelentwicklung, also Phase-3-Studien. Die Ergebnisse sehen bisher ganz vielversprechend aus.
Ist denn Narkolepsie heilbar?
Nein, das leider nicht. Mhm. Aber mit entsprechenden, ganz wichtig ist, dass Personen geschult werden. Sie sollten ein Wissen haben über diese Erkrankung und halt auch sich selber mit diesen Symptomen so ein bisschen kennenlernen, verstehen lernen, Erfahrung haben. Und dann braucht es in der Regel eine ärztliche Begleitung. Das kann sein, dass das intensive Phasen gibt oder gerade wenn es darum geht, die richtigen Medikamente und die richtige Dosis zu finden. Und das Ziel ist aber schon, dass dann für eine gewisse Zeit auch die Person relativ gut und selbstständig damit leben kann. Also wir kennen viele Betroffene, die kommen im Alltag gut zurecht, haben Familie, Beruf etc. Mhm. Ja, das ist dann schon möglich. Also gut. Aber heilbar ist die Erkrankung so nicht. Mhm. Es ist aber beschrieben, dass einfach im Verlauf von Jahren die Symptome bei einigen Betroffenen doch auch etwas zurückgehen.
Mhm. Simon, wir haben so ein paar kurze, schnelle Fragen immer für unsere Gäste vorbereitet. Ja. Und ich habe jetzt auch ein paar für dich. Ich würde dir jetzt einfach mal stellen. Du kannst einfach so spontan aus dem Bauch raus antworten. Das ist gut.
Sehr gut.
Gut, also. Was wäre dir lieber, auf Knopfdruck einschlafen können oder auf Knopfdruck hellwach sein?
Auf Knopfdruck einschlafen können.
Mhm. Warum?
Ja,
hast du da manchmal Schwierigkeiten?
Ich denke, ich bin da durchschnittlich. Also ich habe auch manchmal Schwierigkeiten mit dem Ein- oder Durchschlafen. Das kommt natürlich sehr auf die Umstände drauf an. Aber ich bin jetzt keiner, der einfach immer gut schlafen kann, egal was ist. Und ja, da wäre natürlich so ein Einschlafknopf schon auch noch praktisch.
Ich denke
an viele Situationen, wo das hilfreich wäre. Auch wenn man kleine Kinder hat, kann man sich ja das nicht immer aussuchen, wann man jetzt schläft.
Wenn die kleinen Kinder auch so einen Einschlafknopf hätten, das wäre auch noch gut, oder?
Das wäre praktisch, wenn die auch so einen Knopf hätten, ja.
Ja. An diesem Ort schlafe ich am besten.
Da bin ich total langweilig, weil ich einfach im eigenen Bett wahrscheinlich am besten schlafe, ja. Aber ich schlafe auch auswärts recht gut. Also.
Wenn ich nachts wach liege, denke ich an?
Das sind dann schon so ein bisschen Ereignisse oder Prozesse, die im Moment laufen, die mich gedanklich beschäftigen, irgendwas Berufliches oder auch Privates. Ja.
Wenn du eine Krankheit komplett aus der Welt schaffen könntest, welche wäre das?
Jetzt haben wir viel über den Schlaf gesprochen, aber da würde ich mir dann vielleicht wünschen, dass das Erkrankungen des Alters sein sollten. Neurodegenerative Erkrankungen.
Also Demenz zum Beispiel, oder?
Genau, also die häufigsten sind ja die Alzheimer-Krankheit und die Parkinson-Krankheit. Da müsste ich mir nochmal sehr genau überlegen, welche von den beiden das jetzt sein sollte. Aber da würde ich wahrscheinlich diesen Wunsch äußern, einsetzen.
Welche Entwicklung oder Erfindung in der Schlafmedizin wünschst du dir?
Das ist eine gute Frage. Ich wünsche mir, dass es einfacher wird, den Schlaf bei vielen Menschen zu untersuchen. Also im Moment machen wir das ja überwiegend im Schlaflabor und das funktioniert auch sehr gut. Aber das ist natürlich immer wieder ein bisschen eine künstliche Situation und einfach eine Aufnahme von dieser einen Nacht. Und ich denke mir immer wieder, dass es hilfreich wäre, den Schlaf auch über mehrere Nächte hinweg zu untersuchen und vielleicht auch nicht in diesem Setting des Schlaflabors, sondern dort, wo der Schlaf eben dann bei den Leuten passiert. Ja. Das wäre, denke ich, eine super Sache. Ja. Ja. Das wird ja auch schon ansatzweise so gemacht durch die vielen Sleep-Tracker, die es so gibt, sei es jetzt kommerzielle oder auch medizinische Produkte. Aber das ist natürlich immer nur eine Abschätzung. Ja.
Simon, jetzt hast du ja gerade schon neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson erwähnt, mit der du dich auch beschäftigst. Und es gibt ja da gewisse Parallelen auch zur Narkolepsie oder beziehungsweise so Symptome, die manchmal sich ähneln?
Das Interessante bei diesen Erkrankungen ist, dass neben den Hauptbeschwerden, also bei der Parkinson-Krankheit zunächst einmal ja die Einschränkung der Beweglichkeit und bei der Alzheimer-Krankheit dieser langsam zunehmende Verlust der Gedächtnisleistung und dann darüber hinausgehende kognitive Störungen, dass wir dazu immer auch Veränderungen von Schlaf und Wachheit sehen bei diesen Erkrankungen. Und man ist lange davon ausgegangen, dass das eigentlich einfach ein Symptom, ein weiteres Symptom dieser Erkrankungen sind. Oder wir hatten schon darüber gesprochen, dass der Schlaf ein aktiver Prozess des Gehirns ist, ein fein orchestriertes Zusammenspiel verschiedener Hirnregionen. Und eben diese Erkrankungen betreffen auch solche Regionen, die an dieser Schlaf-Wach-Regulation beteiligt sind. Und dann ist es irgendwie naheliegend zu sagen, ja, dass diese Schlafveränderung, die man dort sieht, oder auch zum Teil auch Tagesschläfrigkeit, ja, dass das einfach an dem liegt. Mhm. Und das kann man dann versuchen zu behandeln. In den letzten Jahren haben wir aber auch, oder mehren sich die Hinweise, dass der Schlaf bei diesen Erkrankungen möglicherweise auch Einfluss nimmt auf die Erkrankung selber. Und das wäre dann so ein Szenario, bei dem man sagen würde, okay, die Erkrankung kann zwar den Schlaf stören, aber der gestörte Schlaf wiederum kann dann auch die Erkrankung beeinflussen. Mhm. Und drum ist so ein bisschen jetzt auch eine Strategie, dass man durch eine Verbesserung des Schlafs bei diesen Erkrankungen nicht nur die Symptome verbessert, sondern möglicherweise auch Einfluss nehmen könnte auf die Krankheitsprozesse selber.
Also kann man sagen, so die Forschung an Narkolepsie und die Forschung an diesen Schlafproblemen im Kontext von neurodegenerativen Erkrankungen, die greifen so ein bisschen ineinander.
Ja, also was da die Parallelen sind gewissermaßen, also es ist so ein bisschen natürlich auch wieder etwas Vielfältiges, aber man hat sich natürlich gefragt, oh, sind jetzt Personen, die an einer Schlafkrankheit wie der Narkolepsie leiden, führt das dazu, dass die dann vielleicht ein höheres Risiko für Demenz haben, oder? Und da hat man verschiedene Untersuchungen gemacht, um das ein bisschen besser zu verstehen. Im Moment können wir das noch nicht sagen, also. Aber das ist so ein bisschen das eine. Und das andere ist, dass man halt gesehen hat, also dieses Orexin-System, das ist ja jetzt noch an vielen Stellen involviert, aber auch eben bei den neurodegenerativen Erkrankungen. Aber wahrscheinlich, ob das ähnlich ist wie bei der Narkolepsie, das ist so schon nicht. Also es gibt wohl auch einen mit dem Alter einhergehenden langsamen Rückgang dieser orexinergen Zellen und dann vielleicht auch des Orexins. Das schon, und auch bei der Parkinson-Krankheit ist auch beschrieben, dass das Orexin eher vermindert ist. Bei der Parkinson-Krankheit haben wir auch das Phänomen, dass da häufig eine Tagesschläfrigkeit gibt, die auch sehr schwer zu behandeln ist. Bei der Alzheimer-Krankheit, dort hat man gesehen, dass das Ausmaß der biologischen Veränderungen korreliert mit höheren Orexinspiegeln. Ja, aber hohe Orexinspiegel wollen wir auch nicht, oder? Da hatten wir drüber gesprochen, das ist eher dann etwas, was einen vom Schlafen abhalten könnte. Ja. Ja, da sieht man so ein bisschen die Vielfältigkeit dieses Systems, und drum sind wir eben eigentlich auch froh, dass es jetzt vielleicht Medikamente geben wird oder mit denen man das entweder in die eine oder in die andere Richtung dann versuchen könnte zu beeinflussen.
Ja, du hast gemeint, es dauert oft sehr lange, bis man eine Diagnose bekommt.
Ja.
Also ab wann würdest du sagen, sollte sich eine Person mal zu euch kommen oder irgendwie sich abklären lassen?
Also ich denke, alles, was so in Richtung einer Kataplexie geht, oder das sollte unbedingt, also da müssten Personen auch bitte darauf bestehen, dann wirklich zu einem Neurologen zu kommen. Mhm. Und ja, ich meine, mit der Tagesschläfrigkeit, also das würde ich auch so eigentlich nicht stehen lassen. Ich denke, es ist ja auch so, unsere Aufgabe ist nicht, alle Narkolepsien zu entdecken, zu behandeln, sondern generell, oder? Die Schlaf-Wach-Störung als solches.
Ja.
Weil auch wenn die Ursache nicht eine Narkolepsie ist, dann gibt es ja vielleicht andere Ursachen, die man vielleicht auch noch schneller beheben kann, oder? Und das wollen wir ja auch. Also von dem her glaube ich, ich fände es jetzt nicht übertrieben, wenn jemand, der am Tag wirklich Mühe hat, wach zu bleiben in monotonen Situationen und für das keine klare Ursache sieht, im Sinne von, ja, okay, ich habe die letzten Nächte viel zu wenig geschlafen oder so, dann lohnt es sich absolut, das mal abzuklären. Mhm. Finde ich jetzt nicht übertrieben.
Okay, gut. Also keine falsche Scheu vor dem Besuch beim Neurologen.
Ja, oder generell halt Schlafmediziner, ja.
So generell, was siehst du denn so für Entwicklungen in der Zukunft der Schlafmedizin?
Ja, also ich denke, der Einsatz von Technologie ist schon etwas, also ich habe jetzt viel über Medikamente gesprochen, aber wir sehen ja bei den Medikamenten immer wieder, dass das so ein bisschen schön erstmal tönt, aber dann haben wir immer die Situation, nur das Medikament wirkt halt so lange, wie es wirkt. Wenn ich was brauche für die Nacht, dann will ich ja, dass das am Morgen dann bitte nicht mehr wirkt, oder so. Das ist so.
Und es schwingt ja auch immer so ein bisschen mit, dass, also so die Sorge, dass man sich so ein bisschen abhängig macht dann von den Schlafmitteln, oder?
Klar, Abhängigkeit ist für gewisse Substanzen ein Thema, für andere weniger. Aber das ist auch schwierig. Also eben, wenn wir jetzt einen Botenstoff zum Beispiel mit dem Medikament behandeln, die haben nicht nur eine Aufgabe. Das heißt, wenn wir jetzt da irgendwie ein Medikament haben, zum diesen Botenstoff, oder diese Aktivität dieses Systems in die eine oder die andere Richtung zu beeinflussen, da muss man immer auch damit rechnen, dass sich auch noch andere Dinge verändern. Das kann gewünscht sein, kann aber auch ungewünscht sein. Und deswegen denke ich, schon, dass man auch nicht medikamentöse Behandlungen weiter beforschen sollte.
Mhm. Wie sehen die denn zum Beispiel aus?
Wir haben die Möglichkeit, den Schlaf auf unterschiedliche Art zu beeinflussen. Also das fängt an auf der Verhaltensebene. Um welche Zeit gehe ich ins Bett? Wie regelmäßig sind diese Bettzeiten? Was mache ich vor dem Schlafengehen? Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, den Schlaf, während man dann schläft, durch äußere Reize zu beeinflussen. Eine Methode, die dann in den letzten Jahren bekannt wurde, ist die sogenannte akustische Stimulation. Bei dieser Methode werden, während man schläft, Töne abgespielt. Die sind abgestimmt auf die Hirnwellen im Schlaf. Okay. Also der Schlaf ist ja im Wesentlichen dadurch gekennzeichnet, dass die wellenförmige Hirnaktivität langsamer und höher amplitudiger wird. Und wenn die dann so ganz langsam und hochamplitudig ist, sprechen wir auch vom Tiefschlaf. Mhm. Und bei diesen Phänomenen, über die wir jetzt gesprochen haben, also neurodegenerative Erkrankungen, aber auch Narkolepsie, ist wahrscheinlich auch der Tiefschlaf, könnte dort eine besondere Rolle spielen. Der Tiefschlaf ist ins Zentrum des Interesses gerückt bei dieser Erforschung der Rolle des Schlafs bei den neurodegenerativen Erkrankungen. Und eben mit dieser akustischen Stimulation haben wir jetzt eine Methode, mit der man vielleicht auch ohne Medikamente den Tiefschlaf fördern könnte. Und vielleicht ganz kurz zu dieser Methode. Das kommt so aus den Neurowissenschaften. Eine wichtige Funktion vom Tiefschlaf ist ja die Verfestigung von Gedächtnisinhalten. Und da hat man gesehen, das war eine Studie aus Tübingen, dass wenn man über Nacht diese Töne abspielt, wird einerseits der Schlaf sowie tiefer. Und je mehr der tiefer wird, desto besser ist es den Probanden möglich gewesen, etwas, was sie vor dem Schlafen gelernt haben, nach dem Schlafen wieder abzurufen. Jetzt ist die Rolle des Tiefschlafs wahrscheinlich sehr vielfältig. Und da haben sich in den letzten Jahren ja auch diese Theorien entwickelt rund um die Reinigung des Gehirns, die möglicherweise auch im Tiefschlaf stattfindet. Und so ist man jetzt drauf gekommen, dass man ja auch durch Interventionen, die den Tiefschlaf verbessern, auch zum Beispiel Prozesse wie diese Reinigung befeuern könnte. Mhm. Ja. Mhm. Und da ist natürlich so eine Methode wie die akustische Stimulation dann doch sehr von Interesse.
Ja. Ja. Und auch jetzt nicht wahnsinnig invasiv oder so.
Nee, das ist überhaupt nicht invasiv sogar.
Ja.
Und ja, und um auf diesen Einsatz der Technologie nochmal zu sprechen zu kommen, ist es halt so, dass ja, man braucht für das natürlich ein Medizingerät.
Mhm.
Und das muss man erstmal entwickeln.
Also das ist eben quasi so das mobile Schlaflabor, das du dir gewünscht hast.
Genau, genau. Also einerseits das mobile Schlaflabor, aber es wäre natürlich toll, auch da ein kombiniertes Gerät zu haben, oder womit man den Schlaf einerseits so wie beobachten könnte und andererseits aber auch dann beeinflussen könnte, zum Beispiel eben durch solche Töne.
Mhm.
Und ja, ich denke, in die Richtung, da erwarte ich schon noch, dass wir da vielleicht einiges erreichen könnten, wenn man kleine mobile Geräte hat, die sozusagen eine Schlafmonitoring, aber auch gleichzeitig Schlafbeeinflussung zu therapeutischen Zwecken erlauben würden.
Mhm.
Ja, das sind auch Projekte, die wir beforschen, in die wir aktiv dran sind.
Genau, es gibt ja ein Projekt, das heißt Sleep Loop, an dem du auch beteiligt warst oder bist, oder?
Genau, das ist ein riesiges Projekt hier in Zürich.
Das läuft aktuell noch?
Dieses Projekt läuft nicht mehr unter diesem Namen, aber man kann sagen, dass dieser Forschungszweig weiterhin sehr aktiv ist.
Ja.
Die Idee von dem Sleep Loop-Projekt war es, oder man hat da so ein kleines Gerät gebaut, was man tragen kann und was auch in der Heimanwendung von den Teilnehmern dann selber so benutzt werden kann und was automatisiert eigentlich diese Töne dann abspielt.
Mhm.
Also es ist immer so eine kleine Unit, die auch wirklich Schlaf misst am Kopf, oder in Form von diesen Wellen, und dann eine Echtzeitanalyse vor diesen Signalen macht und dann eben Töne abspielt, dann, wenn diese Tiefschlafwellen kommen.
Mhm.
Und durch das Möglichkeiten bietet, dass man mal schaut, wie wirkt sich das aus auf Symptome oder auf gewisse biologische Marker, wenn man so eine Behandlung über einen längeren Zeitraum mal macht.
Mhm. Also das ist jetzt weiterhin in Entwicklung?
Genau, da laufen Forschungsprojekte und einige Studien dazu haben wir auch bereits abgeschlossen.
Ja, dann würde ich sagen, dann harren wir gespannt der Dinge, die da kommen. Simon Schreiner, vielen, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank.
Ja, und das war's für heute mit NZZ Megahertz. Ich freue mich sehr, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche hört ihr wieder meine wunderbare Kollegin Di Mang Tien. Und das wird dann schon die letzte Folge dieser Staffel sein. Ich hoffe, ihr hört auch dann wieder rein. Bis dann, schlaft gut.